Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Podcast BWL trifft Zahnmedizin, dem praktischen Praxis-Podcast zur Vorlesungsreihe von Professor Bischoff. Wie die letzten Male auch, das ist jetzt heute die dritte Aufzeichnung, habe ich einen Gast zu Besuch. Wir lassen die Vorlesung von Professor Bischoff Revue passieren. Das machen wir in der Form, dass ich 5 Fragen stelle und mein Gast mir 5 Antworten gibt. Und in diesem Zusammenhang übergebe ich direkt einmal an Birgit Bischoff. Herzlich willkommen, Birgit.
Ja, hallo, Kerstin.
Genau, sag uns doch mal ganz kurz ein bisschen was zu dir und stell dich doch mal kurz vor.
Ja, das mache ich sehr gern. Also mein Name ist Birgit Bischoff und ich bin von Haus aus Betriebswirtin und seit fast 30 Jahren mit einigen Unterbrechungen im Dentalmarkt unterwegs, zeitweise auch als freiberufliche Journalistin im Bereich Praxismanagement. Ja, und seit 2018 bin ich im Vorstand von Professor Dr. Bischoff Unternehmensberatung AG. Und da befasse ich mich eigentlich schwerpunktmäßig zusammen mit Kolleginnen und Kollegen mit Marktanalysen, Praxisstrategien, Benchmarking, ja, und insgesamt mit der betriebswirtschaftlichen Beratung von Zahnarztpraxen.
Hervorragend. Das sind gute Voraussetzungen.
Ja, ich hoffe,
um mir jetzt hier ganz viele Fragen zu beantworten. Nein, es sind ja nur 5. Und ich fange direkt mal mit der ersten, ich sag mal ein bisschen provokanten Frage an. Also grundsätzlich Praxisstrategie. Braucht denn eine Praxis überhaupt eine Strategie? Also grundsätzlich kann sich natürlich auch ein Zahnmediziner hinstellen und sagen, ich behandle halt meine Patienten und den Schnickschnack drumherum, den brauche ich gar nicht.
Naja, also Vorsicht, würde ich mal sagen. Also Strategie ist für eine Zahnarztpraxis auf jeden Fall Schnickschnack, wenn sie nicht zu Ende gedacht oder nicht umgesetzt wird. Also grundsätzlich sollte schon jedes Unternehmen, und das ist ja eine Zahnarztpraxis auch, eine Zielvorstellung haben und auch dementsprechende Strategie, egal wie differenziert sie dann am Ende ausfällt. Das heißt aber im Umkehrschluss nicht, dass allgemeinzahnärztliche Praxen, die jetzt nicht so eine explizite Praxisstrategie haben, nicht erfolgreich sein können. Also das Gegenteil ist der Fall. Es gibt eine ganze Reihe Praxen, die davon auch sehr gut leben können, wenn sie einfach ihren zahnärztlichen Beruf einigermaßen fokussiert und konsequent ausführen. Aber, und das würde ich zum Schluss oder zur Beantwortung der Frage gern sagen wollen, meine Erfahrung ist und der Markt zeigen, dass Praxen, die auf eine strategische Hauptrichtung sich festgelegt haben, erfolgreicher sind als solche, die einfach warten, dass die Patienten zu ihnen kommen, also nach dem Zufallsprinzip agieren.
Ja, ist auf jeden Fall nachvollziehbar. Also ich sag mal, wie gesagt, die Frage war natürlich jetzt auch wirklich gezielt provokant gestellt. Aber um jetzt mal so ein bisschen ins Sachliche zurückzukommen, welche Strategien gibt es denn grundsätzlich im zahnärztlichen Bereich?
Ja, das hatte Professor Bischoff auch in seiner Vorlesung ja auch schon gesagt, unterschiedliche Strategien systematisieren zu wollen. Da kommt man an dem US-amerikanischen Ökonom und Professor für Wirtschaftswissenschaften Michael Porter kaum vorbei. Dazu später nochmal die 3 Strategien, die er da vorschlägt. Aber auf die Zahnärzte bezogen sind erstmal 2 Fragen für die Einordnung von Bedeutung. Also die erste Frage wäre, konzentriert sich eine Praxis auf bestimmte Patientengruppen beziehungsweise auf bestimmte Behandlungen oder führt sie alle üblichen zahnärztlichen Behandlungen für alle Kassen- und Privatpatienten durch? Also kurz gefasst, sucht eine Praxis die Nische oder macht sie einfach alles wald- und wiesenmäßig? Und vor der Fokussierung auf eine bestimmte Behandlung empfiehlt es sich natürlich auch, die Behandlungsartenanalyse durchzuführen. Natürlich möchte jede Praxis gerne implantologisch sich als oder die Implantologie als Tätigkeitsschwerpunkt ausweisen, aber da kommt man allein schon wegen der Ausbildung auch so schnell nicht hin. Das kann man sich einfach vornehmen und am nächsten Tag umsetzen. Die 2. Frage ist, strebt die Praxis möglichst kostengünstig zahnärztliche Leistungen zu erbringen an oder möchte sie eher Einzigartigkeit durch ihre hohen Honorare erzielen? Mhm. Auch mal flapsig formuliert, Aldi-Prinzip oder Edelboutique. Und ja, und dann würden sich daraus eben auch 3 Strategien ableiten, nach Porter, wie ich ihn vorhin genannt habe. Da ist zum einen mal die Kostenführerschaft, also dass ich als Praxis sage, ich biete an, meine Leistungen zu möglichst niedrigen Preisen, weil ich eben eine sehr gute Kostenstruktur habe. Und wenn ich dann der günstigste Zahnarzt am Platz bin, bin ich natürlich auch noch der Preisführer und das wäre dann so meine Strategie. Das zweite ist die Differenzierungsstrategie, also so eine Einzigartigkeit hervorzuheben, Abgrenzung zur Konkurrenz. Das kann zum Beispiel sein, dass ich mich als Zahnarzt durch ein besonderes Ambiente auszeichne, was andere Zahnarztpraxen eben nicht haben, oder eine einzigartige Bleaching-Methode aus Amerika anbiete, wo ich der Einzige im Markt bin oder zumindest am Standort. Schließlich und endlich Fokussierungs- und Nischenstrategie, das hat man ja vorhin schon gesagt, Praxis spezialisiert sich dann auf einen Behandlungsbereich wie Implantologie. War jetzt ein bisschen lang, aber musste ich da ein bisschen ausholen.
Ja, aber das ist auch sehr gut, weil so kriegt man ja auch erst den richtigen Einblick. Also vielen Dank dafür. Was sind denn so die gängigen Nischenstrategien?
Ja, bei der Fokussierung auf Behandlungsarten, da gibt es jetzt so viele jetzt nicht. Beispielsweise die bekanntesten ist Endodontie oder Implantologie, Aligner, Ästhetik und Kosmetik und auch Prophylaxe. Wobei jede Fokussierung bringt natürlich auch Besonderheiten mit, weil jede braucht anderes Material, jede hat andere Behandlungszeiten. Und bei der Prophylaxe ist es schon so, für den wirtschaftlichen Erfolg kommt es dann ganz zentral auf die Auslastung an. Also schon bei einer Verminderung der Auslastung von 85% auf 70% hat sich in dem Beispiel, was Professor auch in der Vorlesung genannt hat, der Deckungsbeitrag fast halbiert. Also da muss man schon sehr auf die Auslastung achten, zum Beispiel bei der Prophylaxe. Weniger überraschend ist dagegen die Abhängigkeit vom Gehaltsgefüge. Also wenn ich jetzt eine Dentalhygienikerin, die meist teurer sind als eine zahnärztliche Prophylaxehelferin, einstelle, dann muss ich natürlich den Preis oder die Gehaltskosten an den Patienten weitergeben. Und da sind viele Patienten nicht bereit, dieses Mehr an Honorar zu bezahlen. Also eine Dentalhygienikerin ist schon absoluter Luxus.
Also gerade, das passt ja jetzt eigentlich auch ganz gut so zu diesem Thema, auch so Spezialisierung etc. Es gibt viele Zahnärzte und Zahnärztinnen, die halt selbstständig sind, beziehungsweise die halt auch gerade kleinere, freiberufliche Allgemeinpraxen haben. Ja. Und die sich teils vielleicht ein bisschen Gedanken machen wegen Praxisketten und Investoren, dass diese quasi im Endeffekt verdrängt werden. Wie ist denn deine Einschätzung dazu?
Ja, also ich verstehe die Befürchtung, aber im ländlichen Bereich sehen wir das eigentlich nicht so, weil da sind die kleinen Allgemeinpraxen immer noch hoch im Kurs, sage ich mal. Aber auch in den Ballungsräumen, wo man eigentlich vermuten sollte, dass da die Mehrbehandlerpraxen mit der Zeit absolut dominieren werden, glauben wir auch eher und beobachten das auch, dass sich auch kleine Praxen da durchaus mit einer geschickten Nischenstrategie, da sind wir übrigens wieder mal Strategie,
sehr gut,
durchaus platzieren könnten. Aber auch noch mal ein Wort zu den Praxisketten. Das sind ja durchaus keine Selbstläufer. Ne? Also die benötigen eine ganz andere Verwaltungsstruktur hinten dran. Da die Größe bringt da ganz andere Herausforderungen, als das eine kleine Praxis
bringt. Nachvollziehbar. Das ja, heißt ja auch, du hast dann entsprechend einen Overhead. Und das ist ja dann quasi das, was besonders teuer auch ist. Ne?
Ja, genau so ist das. Also Praxisketten und MVZ GmbHs haben ja ganz andere Kostenstrukturen als überschaubare kleine freiberufliche Praxen. Also die haben eine Zentrale, die haben ein Marketing, die haben ein ganz anderes Controlling. Die Wirtschaftlichkeit der Standorte wird stets kontrolliert, damit die Zahlen auch nach der Übernahme sich so entwickeln wie geplant. Also es kann unter Umständen schon sein, dass der wirtschaftliche Leistungsdruck recht hoch ist bei diesen Praxen, weil da eben viele dran verdienen wollen und nicht nur einer. Ne? Aber man kann schon festhalten, dass klassische freiberufliche Praxen, genau wie Großpraxen, Praxisketten und Investoren, alle profitieren von einer konsequent durchdachten und umgesetzten Strategie. Sie sind in der Regel immer erfolgreicher als solche, die so eine Strategie nicht
haben. Mhm. Hast du denn so eine präferierte Strategie, die du grundsätzlich jeder Praxis raten würdest?
Naja, das ist, also das übernehme ich jetzt einfach mal von Professor Bischoff und das teile ich eigentlich auch. Den größten Respekt haben wir eigentlich immer vor den konsequenten Optimierern. Also da kennen wir zum Beispiel in der Mandantschaft auch einige Mandanten, also kleinere Praxen, die so super strukturiert sind und so optimal optimiert sind, dass die also teilweise mehr Gewinne machen als viele Großpraxen. Aber das ist jetzt mehr so eine persönliche Leidenschaft. Ich kenne aber auch Praxen, die sich auf Luxus und Service konzentrieren. Da werden zum Beispiel Patienten, in Berlin gibt es so eine Praxis mit der Luxuskarosse zu Hause abgeholt und dann im Edelwohnzimmer abgesetzt, um dann auf ihre Behandlung zu warten. Also das ist natürlich das andere Extrem der Leister sozusagen. Aber eins muss man schon auch sagen, es bringt nichts, und das zeigt auch die Erfahrung, eine Strategie zu verfolgen, die also gar nicht zu einem passt. Also nicht jedem Zahnarzt liegt es jetzt, eine Großpraxis zu betreiben, und nicht jeder möchte seine Arbeitsabläufe optimieren. Und das ist ja auch der Luxus an der Freiberufler, daran Freiberufler zu sein, dass man sich auch ein bisschen nach den eigenen Stärken und Schwächen orientieren kann. Und nicht jeder fühlt sich wohl, wenn er Leistungen hoch abrechnen soll, und auch nicht jeder möchte bis zur Erschöpfung arbeiten, nur um den Gewinn dadurch extrem zu steigern. Also man kann schon schlussfolgernd sagen, je besser ein Praxisinhaber oder eine Praxisinhaber sich selbst kennen, desto authentischer wird ihre Strategie und je sicherer ist auch eigentlich der Praxiserfolg. Und Strategie ist also tatsächlich kein Schnickschnack, um nochmal auf deine Anfangsfrage zurückzukommen, sondern eigentlich immer eine gute Investition.
Das war ein sehr schönes Schlusswort. Ich danke dir vielmals, Birgit.
Sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht.
Das freut mich sehr. Ja, vielleicht sehen wir uns ja dann noch mal in der
Zukunft.
Und damit verabschiede ich mich auch von Ihnen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal zum Thema clevere Investitionen wiederhören.